ARD.
Es hat für mich sowas von, hier kommst du nie mehr hin. Das ist der hinterste Winkel der Welt. Und das fand ich total irre. Das war jetzt keine komfortable Reise. Da schläft man auf so ausgerollten Matten. Da habe ich dann manchmal gefragt, ob ich vielleicht noch eine zweite Matte bekommen könnte. Und da ist es so, du musst bis zu einer bestimmten Uhrzeit durch sein auf dieser Straße, weil ab 18 Uhr kommen dir große Lastwagen entgegen. Und wenn du nicht durch bist, dann musst du irgendwo eine Nische am Straßenrand finden und dann pennst du im Auto. Und dann sagte der, ja, hier ist eine Hochzeit im Dorf und wir gehen da jetzt hin und wir haben nur auf euch gewartet und wollt ihr mit? Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich wollen wir mit, aber nicht in dem Aufzug. Und dann haben wir uns da noch fertig gemacht und haben wirklich diese Hochzeit gecrasht.
Wieso dürfen so einer tadschikischen Hochzeit nie mehr als 150 Leute eingeladen werden? Warum geht der Trend schwer zur Monobraue? Und ist es eigentlich gefährlich, an der Grenze zu Afghanistan zu reisen? Julia Finkernagel nimmt uns heute nochmal mit nach Zentralasien, nach Tadschikistan. Vielleicht oder wahrscheinlich sogar das abseitigste Land, in dem sie bisher unterwegs war. Hallo zusammen, mein Name ist Nicolas Golsch. Ich habe wie immer sehr viele ungläubige Fragen im Reiserucksack. Es geht also los, ostwärts, auf Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen in der ARD-Audiothek. Hallo Julia.
Assalam.
Assalam.
Assalam oder manchmal auch Salam, ich habe es nicht rausbekommen. Hallo Nico.
Hallo Julia, was heißt das denn? Heißt das das einfach übersetzt? Hallo Julia, hallo Nico?
Das heißt guten Tag, glaube ich.
Ja. Guten Tag.
Die sagen was anderes, was total lustig ist. Das sagt aber nicht der, der ankommt. Also ich würde das jetzt nicht sagen. Die sagen ganz oft, khush omadet.
Oh Gott, das weiß kann ich gar nicht so nachsprechen.
Ja, das ist auch bestimmt falsch ausgesprochen. Khush omadet hörst du ganz oft dort und es heißt herzlich willkommen. So, und das ist ja erstmal, kommst irgendwo hin, jemand sagt herzlich willkommen. Und was aber total lustig ist, wenn du am Ende gehst und du bedankst dich, dann sagen die das wieder. Und ich dachte immer, hä, wieso, ich bin doch gerade erst gekommen.
Ja, und dann sagen sie herzlich willkommen wieder zum Schluss.
Ja, also du sagst dann natürlich auf Tadschikisch, weil du brav bist, sagst du dann Rahmati Kalon, das heißt vielen Dank. Und dann sagen die Khush Omadet und das heißt herzlich willkommen. Und bis ich geschnallt habe, dass das ist so übersetzt wie auf Englisch, wenn jemand sich bedankt und du sagst dann you're welcome.
Ja.
Das ist das mit dem Willkommen sozusagen. Aber wir haben jedes Mal wirklich sehr gelacht, wenn das jemand gesagt hat, weil ich immer dachte, wieso jetzt am Schluss?
Warum? Was soll das?
Sollen wir noch bleiben?
Ja. Wollen sie wahrscheinlich, die wollen dich gar nicht loswerden.
Das wissen wir nicht. Also sie haben mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein. Es ist ein sehr, sehr gastfreundliches Land.
Gastfreundlich, darüber reden wir später noch. Aber erstmal Tadschikistan ist ja schon ein sehr abseitiges Land, um es mal so zu sagen. Vor allem auch direkt an der Grenze zu Afghanistan.
Ja.
Das klingt auch ein bisschen gefährlich. War es das tatsächlich?
Es ist jetzt nicht das Land, was ich einem Abenteurer-Anfänger empfehlen würde. Tadschikistan ist schon nicht so leicht zu bereisen. Es ist ein sehr, sehr armes Land. Da hast du jetzt noch nicht so einen Touristenstandard, wie die verwöhnten Wessi-Touristen sich das so wünschen würden, westliche Touristen. Und dadurch birgt es aber diese Möglichkeit des Abenteuers. Also dort ist alles irgendwie sehr, sehr abgefahren. Das war jetzt keine komfortable Reise. Mhm. Wir haben ganz viel auf dem Boden geschlafen. Da schläft man auf so ausgerollten Matten. Da habe ich dann manchmal gefragt, ob ich vielleicht noch eine zweite Matte bekommen könnte.
Weil es so hart war.
Ja.
Prinzessin auf der Erbse.
Ja, da schlafen alle Frauen in einem Raum, alle Männer in dem anderen Raum. Also du bist da jetzt nicht viel alleine oder so. Und ja, es ist einfach so ein bisschen herausfordernd, aber es ist natürlich mega spannend. Da kannst du Sachen erleben, die du sonst nicht erleben würdest.
Ja, und ist aber auch ein karges Land, ne?
Ja, es ist ein Hochgebirgsland. Die Hälfte ungefähr flächenmäßig gehört zum Pamirgebirge und zu Berg Badachshan. Das ist eine autonome Provinz in Tadschikistan. Also du kannst eigentlich sagen, die ganze östliche Hälfte ist Berg Badachshan und das ist im Hochgebirge. Also wir sind auf 4000 Meter überhaupt ins Land reingekommen. Das ist der Pass, mit dem man das Land betritt. Und die höchste Stelle war der Akbaytal-Pass. Der ist bei 4600, ich glaube, 55 Metern. Und da bist du richtig kurzatmig. Da hast du richtig Puls, weil die Luft so unglaublich dünn ist.
Also Bergsteigen geht da ganz gut?
Nee, also du bist froh, wenn du spazieren kannst, wenn du irgendwie aus dem Auto rausgehst. Wir sind ja immer mal ausgestiegen, um Aufnahmen zu machen und dann merkst du schon, der Weg zum Auto zurück, wenn der leicht bergauf ging, ja, die 20 Meter, warst du schon super kurzatmig.
Okay.
Also ich würde da nicht bergsteigen, aber Bergsteiger finden das natürlich super.
Ja, aber sag mal, Grenze zu Afghanistan, um darauf nochmal zurückzukommen, ihr seid da erstmal eine ganze Zeit lang gefahren.
Ja.
Und wolltet wohin überhaupt?
Wir sind von Norden reingekommen, weil wir aus Kirgisistan kamen, sind durch die Berge über den Pamir Highway gefahren und der führt dann rüber Richtung Westen nach Dushanbe. Jetzt war aber auf der Strecke eine große Überschwemmung und wir mussten weiter nach Süden fahren, direkt an die Grenze. Da gibt es einen Grenzfluss zwischen Tadschikistan und Afghanistan im sogenannten Wachan-Korridor. Und der war eigentlich gar nicht auf unserem Reiseplan gewesen ursprünglich. Und dann sind wir den gefahren und es war ein solches Geschenk. Wir haben zwar länger gebraucht als gedacht. Wir waren dann wahnsinnig viel im Auto. Aber wir haben eine Ecke der Welt gesehen, die ich sonst nie erlebt hätte. Und dieser Wachan-Korridor, das ist eine afghanische Ausbuchtung. Das musst du dir wie so einen Wurmfortsatz vorstellen. Darunter im Süden liegt Pakistan und darüber im Norden liegt Tadschikistan. Und das ist so ein politisches Konstrukt, was sich die britischen Kolonialherren mit den Russen ausgeklügelt haben. Die haben sich nämlich die ganze Zeit um diese Gebiete dort gekloppt. Also da gibt es ja auch einen Krieg sozusagen. Das kann man nachgucken unter dem Stichwort Great Game. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, ihr Russen kriegt Tadschikistan, wir Briten kriegen Pakistan, das ist schon mal krass, das so überhaupt zu sagen, ne? Und dazwischen, damit es nicht andauernd Krach gibt, dazwischen legen wir diese Ausbuchtung oder lassen wir diese Ausbuchtung von Afghanistan, die bleibt neutral und das ist der Wachan-Korridor.
Also eine hochkomplexe Gemengelage geopolitisch. Habt ihr das irgendwie gespürt, als ihr da wart?
Wir haben das insofern gespürt, als dass wir jetzt quasi auf der nördlichen Seite waren. Wir waren in Tadschikistan und wir konnten über den Grenzfluss rüber gucken. Und diese Provinz, in der wir waren in Tadschikistan, die heißt Bergbadachschan. Und die Provinz auf der anderen Flussseite heißt Badachschan. Und
also früher, in Afghanistan.
In Afghanistan, ja. Genau. Und früher war das mal eins. Das heißt, da wurden auch Clans auseinandergerissen. Da ist die Kultur ganz ähnlich von diesen Clans. Diese Grenze ist wirklich ein Konstrukt, was nicht gewachsen ist, will ich mal sagen.
Du warst nicht alleine da, sondern hattest eine Gastgeberin natürlich wieder mit dabei und die hat dir das wahrscheinlich alles auch ein bisschen erklärt und eingeordnet, ne?
Genau, also ich hatte eine tolle tadschikische Gastgeberin, die Suro, die mit uns und dem Filmteam, also wir waren in dem Fall zu fünft, Suro und ich, der Kameramann, der Michael, unser Tonmann, der Stefan und ein tadschikischer Fahrer, mit dem wir uns überhaupt nicht verständigen konnten. Und wir waren zu fünft unterwegs und haben diese Tour de Force gemacht. Und Suro hat ein Jahr in Deutschland studiert, konnte gut Deutsch, hat an der Humboldt-Uni studiert und ist dann zurück nach Afghanistan gegangen. Das machen dort viele. Er hat dann für den deutschen akademischen Auslandsdienst gearbeitet und hat dann immer mal so Übersetzungssachen gemacht.
Okay.
Und die hatte uns dann an der Backe. Und Suro ist uns entgegengekommen. Wir waren ja jetzt schon 2 Wochen in Kirgisistan unterwegs. Da haben wir ja auch eine schöne Folge zu gemacht.
Ja, ist natürlich noch verfügbar in der ARD Audiothek.
Und nur dort, also nicht nur dort, aber dort ist sie, hört sie sich am schönsten an.
Ja, das stimmt.
Und dann war ich mit Suro an der Grenze verabredet und sie kam einfach nicht. Und da hatte ich nur kurz von der Überschwemmung erfahren und da war mir aber nicht klar, dass sie vielleicht nicht kommt oder wann sie kommen würde. Und sie hatte mich vorher, 2 Tage vorher noch erreicht und gesagt, pass auf, an der Grenze ist kein Empfang mehr. Egal wann ich komme, ihr müsst auf mich warten, weil wir können uns sonst nicht irgendwie verabreden. Und sie hat länger gebraucht und das war schon eine Zitterpartie. Und dann kam sie angerauscht mit dem Fahrer im Auto, kam ein fröhlicher, flatternder Mensch aus diesem Auto raus. Und Also ich quatsch ja schon viel, ja, aber Suro,
noch mehr.
Die hat mich total in Schatten gestellt. Also es war auch ganz oft, dass wir irgendwie gleichzeitig geredet haben. Und das ist aber auch so eine Eigenheit dort. Das ist sehr lustig, wenn man sich begrüßt. Haben wir in der Usbekistan-Folge, ja, hatten
wo
wir
alle
das
durcheinander
ja
reden, ne? Und man, ja, gar nichts versteht.
Ja, man begrüßt sich gleichzeitig und stellt sich Fragen. Das hat sie jetzt mit mir nicht so gemacht. Aber sie hat das dann mit jemand anderem dort gemacht. Da ist mir das dann... ist mir jetzt erst hinterher aufgefallen, ach lustig, die machen das auch. Aber bei mir war das eben, unsere Begrüßung war so, wir hatten einmal geskypt, wir kannten uns, wir hatten Fragen ausgetauscht, das musste alles sehr schnell gehen. Und dann sind wir uns aber in den Arm gelegen wie alte Freundinnen. War sehr, sehr lustig.
Komm, da machen wir zwei jetzt ein schönes Selfie.
Gut. Aha. Julia, ich denke, das ist Aha-Moment unserer Reise.
Ja. Das ist ein echter Aha-Moment.
Ja.
Toll, guck mal. Gut geworden.
Ach, schön. Guck mal, so wunderschön.
Das ist so ein Knaller, das ist ja ein Aha-Moment.
Ja. Die freut sich aber.
Die hat so süße Begriffe verwendet, dieses ein Aha-Moment dieser Reise. Das ist ja, ja, so ein Schriftdeutsch, was, ja, du in einem, was du in einem Reiseführer lesen würdest oder in so einer Werbebroschüre. Und die hat immer solche Klopper rausgehauen, wo ich mich wirklich weggeschmissen habe. Sie hat auch immer, wenn etwas lecker war, also vielleicht bin ich unkultiviert, ich sage, das ist lecker. Sie hat immer, ja, gesagt, das ist sehr schmackhaft.
Natürlich, weißt du, so? Sehr bekömmlich, hätte sie noch sagen können, das wäre noch besser,
ja,
gewesen.
Und so war sie einfach. Und wir kamen da oben in den Bergen an und waren an diesem höchsten Punkt. Und ich habe gesagt, so komm, jetzt machen wir ein Selfie. Hm. Wir müssen das müssen wir hier festhalten. Und da war sie so überschwänglich.
Also ein,
so
war sie ein lebender auch. Reiseführer auf zwei Beinen, könnte,
ja,
man sagen.
Ja, war sehr, sehr lustig. Es gibt eine andere Sache, die sehr lustig ist. Ich sage das immer allen, mit denen ich für Dreharbeiten unterwegs bin, bitte möglichst wenig Outfits, die dann mal ein paar Tage anziehen, vielleicht nur das da drunter wechseln, weil ich dann besser schneiden kann. Mhm. Das ist was, was ich am Anfang total falsch gemacht habe und eben schmerzlich lernen musste. Und ich hatte Suro das auch gesagt und auch nicht zugemustert. Und so gibt es ein paar Anforderungen für die Kamera. Und ihr war das völlig wurscht. Die kam an mit einem riesigen Koffer, der jetzt in diesem Auto, wo die ganze Technik ja auch noch rein musste, da hatte sie so einen richtigen Reisekoffer. Und ich dachte, na, ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
Ja.
Und sie hatte wirklich ganz viele unterschiedliche Outfits, immer so in tadschikischen Schnitt, ich würde jetzt nicht sagen Nationaltracht, aber so wie man das typisch tadschikisch trägt, das ist dann immer ein langes Oberteil, was bis zum Knie geht und dann eine farblich passende Hose. Das Oberteil hat meistens noch so kleine Schulterpölsterchen, also sieht super gut aus, hat aber eben viel Platz im Auto weggenommen.
Ja, und dann für jeden Tag was anderes.
Ja, und sie hatte nicht nur jeden Tag was anderes an, sie hat sich auch die Haare anders gestylt. Also auch nicht so mal offen, mal geschlossen, das habe ich ja auch ab und zu, sondern sie hatte dann auch ein Haarteil, dann hatte sie an einem Tag ganz lange Haare und am nächsten Tag wieder so nur so schulterlang. Und ich dachte immer, wie mache ich das jetzt im Schnitt? Also wie soll ich das hinkriegen? Aber ja, es gibt so einen Spruch beim Fernsehen, das sagte dann der Kameramann auch, ah, das versendet sich.
Ja.
Und das ist, wenn man den Film das zweite Mal sieht und es weiß, dann fällt einem das auf. Ich glaube, ansonsten
nicht aufgefallen, als ich den Film gesehen habe.
Ja, Nico, du bist vom Hörfunk.
So.
Hast da keine Ahnung.
Aber ihr war schon bewusst, dass sie im Fernsehen ist, ne?
Das
und
war,
dass sie ihr Land ja auch ein bisschen repräsentiert, ja, wahrscheinlich.
Genau,
damit.
Und das war ihr eben wichtig. Ihr war wichtig, diese tadschikischen Traditionen dem deutschen Fernsehpublikum nahezubringen. Und das fand ich dann wieder so ein schönes Ansinnen, dass ich es ihr halt auch nicht übel nehmen konnte.
Ja. Okay, also dann hatte sie diesen riesigen Koffer, ihr saßt im Auto drin, du, dein Tonmann, dein Kameramann, der Fahrer, mit dem ihr nicht sprechen konntet und seid ins Land reingefahren nach Tadschikistan. Nehmen wir uns ein bisschen mit, wie sah es da genau aus?
Also wir sind von Norden reingekommen am Kizilat-Pass und da hast du das Gefühl, du fährst durch eine Mondlandschaft, da ist nichts, karges Gebirge, kein Baum, kein Strauch. Die Berge sind aber so bunt, die sind so graumeliert, dann hast du was Rotes dabei. Es sieht also irre abgefahren aus. Ab und zu sieht man neben dieser Straße, ist eine einspurige Straße. Also auch nicht so mit so Begrenzungs-
und wahrscheinlich auch nicht asphaltiert und
doch,
ausgebaut.
Also asphaltiert
und so
war sie schon, aber jetzt nicht. Also nicht auf dem höchsten Standard oder so. Eine ganz normale Straße war das. Und dann siehst du ab und zu auf der linken Seite so einen Grenzzaun und das ist dann schon die Grenze zu China.
Mhm.
Und ab und zu siehst du schneebedeckte Berge und fährst aber durch dieses absolut karge Niemandsland. Berg Badachschan ist wenig besiedelt. Es ist auch ein armes Land. Da wächst nicht viel. Das heißt, wenn du dort lebst, dann lebst du dort vielleicht, weil deine Familie schon immer dort gelebt hat. Aber das ist kein Ort, den man sich zum Leben aussuchen würde. Und das war schon mal, das war so geil. Und der Pamir Highway, wenn du dich mit Bikern unterhältst, das ist so eine der fancy Routen auf der Welt, die man gefahren haben muss, wo man halt auch mordsmäßig mit angeben kann. Und sind sogar Mountainbiker entgegengekommen, die da gefahren sind, die komplett verschleiert waren, weil du der sengenden Sonne ausgesetzt bist. Also ich konnte es nicht verstehen, wie die das machen. Aber
wahrscheinlich auch staubig, wenn da nur Gestein ist,
ja,
und so, ne?
Ja. Sehr staubig. Achso, dann kommst du, dann fährst du den Pamir Highway weiter, dann kommst du so langsam in Richtung Wakhan-Korridor. Also wir sind jetzt einfach immer Richtung Süden gefahren, auf die Grenze zu Afghanistan zu. Und da ist es so, du musst bis zu einer bestimmten Uhrzeit durch sein auf dieser Straße. Die windet sich dann einem Fluss entlang, weil ab 18 Uhr kommen dir die Dulans entgegen.
Dulans.
Die Dulans, genau.
Was ist das?
Sind große Lastwagen, die quasi auf der alten Seitenstraße Richtung Osten kacheln. Und die sind einfach sehr viele. Und wenn du nicht durch bist bis 18 Uhr, also die fahren halt über Nacht.
Mhm. Richtung China wahrscheinlich dann, ne?
Also auf jeden Fall Richtung Osten. Und wenn du nicht durch bist, dann musst du irgendwo eine Nische am Straßenrand finden und dann pennst du im Auto. Und Soro hatte uns das gesagt und hat gesagt, wir müssen uns beeilen, wir müssen hier durch sein und so. Und wir haben aber andauernd angehalten, um Bilder zu machen, weil das ist ja unsere Hauptaufgabe.
Du warst schuld.
Ja. Und plötzlich standen wir in so einem Stau. Wir wollten runter und wussten, wir kommen an denen jetzt auch nicht vorbei. Das sind so schmale Kurven, wo dann so ein Laster mit noch einem Anhängerlaster, also so schon nicht durchkommt, aber da kommst du halt auch nicht vorbei, wenn du vorbei willst. Und dann war das sehr lustig. Soro hatte eben ihre Landestracht an und hatte dann auch noch so ein passendes Handtäschchen. Also sie sah super aus, war schick mit ihrem Handtäschchen.
Also hätte da eine Modenschau veranstalten können.
Ja, und dann ist sie auf diesen... Unser Fahrer, der war noch ganz jung, der war 24, der war auch ein bisschen schüchtern, der mochte jetzt nicht mit diesen Dulan-Truck-Drivern irgendwie eine Diskussion anfangen. Und dann haben Soro und ich uns angeguckt und gesagt, okay, wir müssen hier durch, wir müssen das jetzt irgendwie regeln. Und dann ist sie mit ihrem Handtäschchen auf diesen Lasterfahrer zugegangen und hat gesagt, ja, wäre das denn möglich, dass wir vorbei können? Also ich nehme an, dass sie sowas in der Art gesagt hat. Und dann hat er wirklich ein Stück zurückgesetzt und hat uns durchgelassen. Und das hat uns gerettet, weil wir sonst unsere Unterkunft nicht erreicht hätten. Also das ist sowas, was man wissen muss. So ist Tadschikistan.
Ja. Die wollen alle hier hoch?
Ja. Oh, ja.
Und wir sind die Einzigen, die runter wollen?
Genau, da hört man die Dulans. Wir waren auf jeden Fall die Schwächeren.
Jetzt kommt noch einer?
Und warten ist nicht meine große Stärke.
Ja, ich weiß. Und da steigt sie wahrscheinlich aus.
Jetzt steigt Soro aus
mit
ihrem Handtäschchen, mit mir im Schlepptau. Und hat ganz höflich gefragt.
Wir müssen hier vorbei. Jetzt passiert was.
Also das war wirklich irre.
Aber du hattest wahrscheinlich auch das P in den Augen stehen, ne, in der Situation.
Ja, und das macht man sich ja auch nicht klar, wie viel Glück man gerade gehabt hat. Ne? Die Situation ist gelöst, die hast du nach 5 Minuten vergessen, aber eigentlich hätte das auch richtig krass ausgehen können.
Und dann hättet ihr zu fünft in diesem kleinen Auto irgendwie da schlafen müssen am Straßenrand.
Ja, in diesem vollgepackten Van, wo ja schon Zoros Koffer so groß war, hätten wir, keine Ahnung, hätten wir dort übernachtet.
Und nachts wird es da wahrscheinlich auch ordentlich kalt, oder?
Ja, da wird es kalt.
Ja, gut, dass wir darüber nicht reden müssen, dass ihr da nochmal ganz knapp dran vorbeigeschrammt
seid. Danke, Soro.
Ja. Wohin hat euch Soro dann mitgenommen als erstes, als ihr, ich sag mal, diese Höllentour hinter euch hattet?
Sie hat uns dann mit unten am Panch entlang genommen. Du fährst dann immer diesen Grenzfluss entlang und das ist wahnsinnig schön. Es ist unglaublich karg. Es ist jetzt keine schöne Landschaft im eigentlichen Sinne. Das ist auch dort, da wächst gar nichts. Aber der Fluss leuchtet so schlammig blau. Und du guckst auf die andere Seite und du guckst auf den Hindukusch und es war so, so surreal irgendwie. Ich habe mal einen Spielfilm gedreht, der in Afghanistan spielt. Den haben wir aber in Südandalusien gedreht und ich hatte das Gefühl, jetzt siehst du diese Landschaft, die es eigentlich, also die du erzählen wolltest in dem Film. Und ich war da total berührt. Also ich fand es ganz irre.
Aber es klingt jetzt nicht so schön. Also es klingt jetzt
eher. Es ist nicht schön, aber es ist so, es hat was Magisches. Es hat was von. Ja, von Mondlandschaft und auch, es hat für mich auch sowas von, hier kommst du nie mehr hin. Das ist der hinterste Winkel der Welt. Hier sind fast keine Touristen. Und das fand ich total irre.
Ja, und gefährlich war es aber nicht.
Ich fand es nicht gefährlich.
Gut, ihr also ich glaube, auch nicht die Gefahr, in Afghanistan. Ne?
Genau, also du sollst.
Auf der anderen Seite des Flusses.
Ja, du sollst nicht an die Grenze so nah kommen. Also gefährlich sind ja nicht die Menschen, sondern es sind dann eher die Militärs und ihre Anweisungen sozusagen. Ich habe mich dann nicht in Gefahr gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich da zu naiv bin oder so. Zuru und auch der Fahrer haben immer gesagt, geht nicht zu nah an die Grenze, wenn wir sozusagen mit der Kamera die andere Seite gefilmt haben. Das war uns schon klar, das könnte jetzt auch jemanden stören. Ne? Ja. Und es gab auch einen Moment, wo wir haben so eine Menschengruppe am Fluss auf der anderen Seite gesehen, also eine Gruppe von Afghanen, von afghanischen Männern gesehen und haben die aufgenommen und dann hat uns einer von denen entdeckt und hat rübergeguckt. Und hat den anderen Bescheid gesagt. Dann haben die alle rübergeguckt.
Und dann ist dir die Pumpe gegangen.
Genau, natürlich. Dann haben wir kurz die Luft angehalten und dann habe ich gewunken. Und dann haben die alle zurückgewunken und das war so ein, weißt du, so ein schöner Moment. Du kriegst so ein Klischee die ganze Zeit, hörst du das die ganze Zeit? Das ist gefährlich, die sind gefährlich und die schießen und dann winkst du und es wird zurückgewunken und du merkst, ja, ist doch klar, das sind doch ganz normale Menschen, die auch Sehnsucht nach Frieden oder sonst was haben. Bloß weil wir jetzt auf der anderen Seite von diesem Fluss sind, sind wir ja nicht automatisch Feinde.
Ja, das also, ist dann auch wieder ganz schön, mal so zu sehen, ne?
Ja. Ja. Ich fand das toll. Ich fand das ganz toll. Das sieht man auch im Film, also man sieht, wie sie winken.
Okay.
Ja.
So, weg von der Grenze. Ihr seid ins Landesinnere ein bisschen gefahren. Was war die erste Station?
Die erste Station war auch noch unten am Fluss bei einer Familie, die Gäste aufnimmt. Die haben alle wahnsinnig schöne Gärten. Die haben in ihren Gärten so Wasserläufe angelegt und es war so ein Obst- und Gemüsegarten. Da gibt es nicht so Gärten wie bei uns mit Rasen, sondern es wird immer etwas angebaut. Das sind immer Nutzgärten. Und da waren wir bei einer Familie, die Gästezimmer hatte und waren dann sozusagen beim Familienoberhaupt zum Essen eingeladen. Und ich dachte, ich treffe dort die ganze Familie, war aber nur der Chef selber, sozusagen. Später kamen dann noch zwei seiner Söhne, seine jüngeren Söhne, die waren so Anfang 20. Und die haben sich aber auch nicht zu uns an den Tisch gesetzt, sondern die haben sich in den Hintergrund ganz bescheiden hingesetzt und haben uns quasi so ein bisschen zugehört, ein bisschen beobachtet und waren halt anwesend. Und die Frauen waren aber alle in der Küche. Die haben in der Küche auf dem Boden gesessen, also man sitzt dort viel auf dem Boden und haben dort gegessen und da sind ganz viele kleine Kinder rumgewuselt und die waren jetzt nicht bei den Honneurs dabei.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Lade, salamat, das ist schon nach so, salamat, doch, ahwat, salamat, inkas Julia, aus Olmon, Mehmoni, inkas Komin, salamat, wieder.
Also, da hören wir es wieder, wie alle durcheinander reden, so wie in Usbekistan.
Ja, sie hat uns vorgestellt, Julia hat man gehört, Komil war der Fahrer und ja, und dann wirst du reingebeten in die gute Stube und dann gibt es erstmal Tee. Das fand ich sehr abgefahren. Die trinken den ganzen Tag Tee und du kannst wählen, ob du schwarzen oder grünen Tee nehmen willst. Und ich habe mich gefragt, wie schlafen die denn? Aber das wird anders gekocht als bei uns. Das wird einmal aufgebrüht, sehr dünn und dann wird es immer wieder mit kochendem Wasser verdünnt. Das heißt, da kann man nachschlafen. Du kriegst den Tee, also er hat den Tee, das heiße Wasser in die Kanne gegossen, dann hat er aus der Kanne irgendwann in die Tasse gegossen und ich dachte, jetzt gibt er mir die Tasse.
Ja, und du wolltest trinken.
Ja, dachte ich. Dann hat er die Tasse aber wieder genommen und wieder in die Kanne zurückgegossen. Ich dachte, okay, vielleicht noch nicht fertig, ist noch nicht stark genug oder so. Dann hat er wieder in die Tasse gegossen. Ich dachte, jetzt aber, nein, er hat wieder zurückgegossen.
So, was macht er jetzt? Das ist Ziehzeit. damit trinken wir schmackhaft. Also schmeckt anders. Dreimal, ja. Dreimal.
Und das wird immer gemacht. Das siehst du in Tadschikistan, das siehst du auch in Usbekistan, dass der Tee immer dreimal zurück in die Kanne gegossen wird. Und das Witzige war, ich wollte das dann verstehen, habe Suro gefragt, ich habe ganz oft Suro gefragt, ich habe auch später dann in Usbekistan den Oybek gefragt. Und die Antwort ist immer die gleiche: Ja, das ist Ziehzeit.
Hä?
Punkt. Also da gibt es keine wissenschaftliche Erklärung.
Das macht man einfach so.
Das macht man eben
statt ihn wie bei uns einfach ein paar Minuten stehen zu lassen, gießt man ihn da wieder zurück und wieder in die Tasse und so weiter.
Sie lassen ihn auch eine Weile stehen. Sie lassen ihn ziehen und dann gießen sie ihn trotzdem noch ein paar Mal um. Meine Mama hat das früher gemacht, damit wir uns nicht verbrennen. Aber das war nicht... Nee, also es ist keine Begründung gekommen, die mich zufriedengestellt hat. Ich habe mich dann damit abgefunden. Das ist... Ziehzeit.
Das macht man halt so an der Seidenstraße. So.
Ja.
Okay. Und die gute Stube, wie sah die aus?
Oh, das war ganz toll. Das war ein Raum, da war jetzt für uns ein Tisch aufgestellt. Und dann war das aber ein großer viereckiger Raum mit unglaublich vielen Teppichen ausgelegt. Das war so ganz viel rot und schwarz. Und man sitzt dann eher auf so einem Podest. Also es war so ein Podest sozusagen und die Mitte des Raumes war nach unten hin etwas tiefer gelegt. Mhm. Das wurde später zur Tanzfläche, da hat man es dann verstanden. Und ansonsten ist da viel, einfach sehr viel Teppich, aber jetzt nicht viele Möbelstücke oder so. Okay. Ganz abgefahren.
Und mittendrin ihr an eurem Tisch.
Und mittendrin wir an dem Tisch mit sehr viel Essen und...
Ja, was gab es denn zu essen überhaupt?
Oh, das war so lecker. Ich habe ja schon erzählt, dass es in Kirgisistan immer Plov gibt.
Ja, und
dass
überall sie immer sagen, anders auch.
Genau, und sie auch immer sagen, es gibt was Besonderes für euch. Und wir hatten jetzt schon 2 Wochen Kirgisistan in den Knochen, als wir in Tadschikistan ankamen. Und Suro sagte, es gibt was ganz Besonderes für euch.
Nämlich Plov.
Nee, dachte ich, sagt sie. Und dann sagte sie, es gibt Oshi Palau. Und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt. Und das war original Plov.
Also auch Reis mit so ein bisschen Gemüse und so.
Genau, Reis mit Gemüse, oft auch mit Fleisch. Wir haben dann da ein paar Mal gesagt, wir möchten gerne nur Gemüse essen. Wir brauchen kein Fleisch, weil wir wussten, dass das sehr, sehr teuer ist und dass die Gastfreundschaft so groß ist, dass man eben auch etwas anbietet, was man sich sonst vielleicht nicht so leisten könnte. Und wir wollten auch einfach nicht jeden Tag Fleisch essen.
Ja. Wir haben heute Oshi Palau vorbereitet. Das hat Erbsen, Reise, Möhre, Mohrrübe.
Und hier so Rosinen oder so?
In Marisas Mega. Ja, genau.
Oh. Marisas.
Was ist das?
Das waren die Rosinen. Und wenn es lecker schmeckt, sagt man Bomasa.
Bomasa?
Bomasa heißt... Schmeckt, wahrscheinlich heißt es, es ist schmackhaft.
Und dann freut sich der Hausherr.
Dann freut sich der Hausherr und es freuen sich auch die Menschen, die gekocht haben, denn das ist nicht der Hausherr.
Natürlich, das sondern sind die das ist wahrscheinlich die Frau oder die Tochter oder wer auch immer, ne? Ja, so, jetzt sind wir gerade beim Thema Essen und hier liegt gerade dein Buch auf dem Tisch. Untertitel, wie man mit den Händen Suppe isst. Das ist, glaube ich, aus Tadschikistan entsprungen sozusagen, genau. Dieser Titel. Ne?
Genau, ostwärts oder wie man mit den Händen Suppe isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen.
Und wie isst man denn mit den Händen Suppe, ohne sich nachher umziehen zu müssen?
Ja, das ist wirklich schwer. Wir waren auf einer Hochzeit und da gab es Hochzeitssuppe, die wird aus einer Holzschale gegessen. Da schwimmen Fleischbrocken drin, da ist auch Gemüse drin, aber es ist eben auch einfach dünnes, ne? Dünne Suppe. Und dann nimmst du Brotstückchen, schmeißt sie da rein, lässt die sich aufweichen und fischst dann das Brot wieder raus. Also das ist die einzige Chance, damit du sozusagen die Flüssigkeit aufnehmen kannst. Aber es essen eben mehrere Leute aus einem Topf.
Ja, und dann liegen da die ganzen aufgeweichten Brotstücke drin.
Genau, und ich mag Brot jetzt lieber knusprig, also es war irgendwie nicht so meine Option. Und deshalb habe ich dann eher die dickeren Sachen aus der Suppe gegessen. Also es ist sehr schwierig und natürlich, also kleckert man, wenn man das nicht gewohnt ist.
Und musstest du dich nachher umziehen?
Ich musste mich nicht umziehen und es war sehr schmackhaft. Aber ich bin so ein bisschen mit Hunger nach Hause gegangen. Also du kriegst nicht so viel. Okay. Also ich habe gedacht, mit dem Löffel hätte ich jetzt in der Zeit mehr reingespachtelt.
Hast du gemerkt, du hast dich schon zu angeglichen. Du sagst schon schmackhaft.
Ja, es war aber auch wirklich ausgesprochen schmackhaft.
Und bekömmlich auch.
Und bekömmlich. Bomasa, sag ich nur.
Die war nicht blümerant danach.
Nee. Mir war dann wegen was anderem blümerant, aber nicht wegen der Suppe.
Nämlich?
Wir haben auf dieser Hochzeit Es ist immer getrennt. Männer und Frauen tanzen getrennt, halten sich getrennt auf. Und ich saß in der Frauenecke mit ganz vielen Frauen, die es waren unheimlich viele sehr, sehr hübsche Frauen. Das ist mir dort in Berg Badach schon aufgefallen, dass diese Frauen wahnsinnig schöne Gesichter haben, schmal geschnitten, schöne Wangenknochen. Also die sind so, ich fand es einfach unheimlich schön. Mhm. Manche hatten Kopftuch auf, aber auch nicht alle. Und dann eben war das Kopftuch immer so drapiert, dass das auch richtig gut aussah. Manche hatten ein Kind auf dem Arm. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und die haben halt Suru immer was für mich gefragt. Und da war mir schon klar, was die erste Frage ist. Die
natürlich
kriegst du immer gestellt.
Seid ihr verheiratet?
Und davon, genau. Seid ihr verheiratet? Konnte ich dann sagen, ja. Und dann war das sofort, ah, gut. Hat sie Kinder? Und das ist so eine Frage, die kriege ich immer gestellt und das nervt mich ein bisschen, naja, weil ich mich dann immer erklären muss. Dann habe ich gesagt, nein. Ach, sie hat keine Kinder. Ja, wie alt ist sie denn? Das ist auch immer, kommt immer sofort. Okay. Weißt du, wir machen uns hier immer so Gedanken.
Und dann musst du dich rechtfertigen.
Mhm. Wir machen uns immer Gedanken, dass wir woke sein müssen und da kriegst du es halt so, okay, hat sie Kinder? Nein. Wie alt ist sie denn? Und ich war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 44.
Mhm. Und dann hättest du wahrscheinlich eigentlich schon etliche Kinder haben müssen.
Ja, und dann, ich denke, wenn ich sage, ich bin 44, dann ist das Thema durch. Also dann weiß man auch, da wird jetzt möglicherweise auch keins mehr kommen.
Ja.
Und dann fangen sie an zu beten. Ja, Allah ist gütig und Allah wird dir Kinder schenken. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist lieb von euch, aber ist okay. Mhm. Mein Leben ist auch so schön. Und dann habe ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es in Deutschland jetzt auch gar nicht so üblich ist, dass jede Familie Kinder hat oder dass jedes Paar Kinder hat, dass es tatsächlich Menschen gibt in Deutschland, die keine Kinder haben. Manche bewusst, manche vielleicht nicht bewusst und dass es Paare gibt, die sich vielleicht erstmal einen Hund anschaffen.
Mhm. Und damit vielleicht auch zufrieden sind.
Und da war wirklich Totenstille. Suru hat es noch übersetzt, aber es war dann so... Mhm. Und dann hat sie hinter mir das Versprechen abgenommen, das nie wieder so zu sagen, weil es war mir natürlich nicht klar. Hunde in Tadschikistan, es ist unvorstellbar, dass jemand sich einen Hund hält. Ein Hund ist unrein.
Ach so.
Also dort ist es so, wenn du kein Kind hast, dann adoptierst du eins. Und selbst wenn du viele Kinder hast, ihre Mutter hatte, glaube ich, 10 oder 11 Kinder, dann adoptierst du immer noch Kinder dazu. Also die Vorstellung, dass bei uns jemand keine Kinder bekommt, keine Kinder adoptiert und stattdessen einen Hund hat, das ist der Oberskandal.
Profi.
Das war ein bisschen peinlich.
Ja, so viel von Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen,
ja,
ne?
Genau.
Das passt doch
ist
gut.
Ist gern geschehen.
Und diese Hochzeit, aber erzähl nochmal, wie es dann weiterging. Also war das geplant überhaupt, dass ihr da als Gäste hinkommt?
Nee, das war nicht geplant. Es war geplant, dass wir einen ehemaligen Deutschschüler von Zoo besuchen. Und als wir dort ankamen, sagte der, oh, wo bleibt ihr denn? Wir hatten ja jetzt immer schon 1-2 Tage Verspätung mit allem.
Weil du so viele Bilder machen wolltest.
Ja, und wegen der Überschwemmung. Wegen dieser großen Überschwemmung, weswegen wir überhaupt erst später losgefahren sind. Also alles war irgendwie verschoben und dann sagte der, ja, hier ist eine Hochzeit im Dorf und wir gehen da jetzt hin und wir haben nur auf euch gewartet und wollt ihr mit? Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich wollen wir mit, aber nicht in dem Aufzug. Und dann haben wir uns da noch fertig gemacht und haben wirklich diese Hochzeit gecrasht. Also es hat, glaube ich, jemand dem Bräutigamsvater Bescheid gesagt, dass wir kommen. Wir haben uns in Windeseile ordentlich, also vermeintlich ordentlich angezogen, schnell noch ein paar Geschenke gekauft. Du kaufst dann Süßigkeiten, Wodka, Stoffe zum Nähen und sind da hingegangen. Und das ist abgefahren, weil auf einer tadschikischen Hochzeit, da gibt es ein Gesetz. Es haben sich so viele Leute verschuldet, weil sie immer mehr Gäste als die Nachbarn einladen wollten, dass es jetzt ein Gesetz gibt, dass du nicht mehr als 150 Gäste auf deine Hochzeit einladen darfst.
Und ihr wart Nummer
148 bis 50. Ja. Also es waren viel, viel mehr Leute da. Also das waren mehr als 150, aber es war natürlich ein total abgefahrenes Erlebnis.
Und beschreib mal eine tadschikische Braut oder einen Bräutigam, wie sehen die aus?
Also die waren unglaublich jung und also das waren gar keine Erwachsenen sozusagen, die da verheiratet wurden. 4 von 5 Ehen werden arrangiert und die Braut, das habe ich erst hinterher verstanden, weil ich Suru gefragt habe, war den ganzen Abend bierernst. Also die Braut, und das gehört sich aber so, sie soll eine bescheidene Frau sein. Das heißt, sie schlägt die Augen nieder, sie guckt nur ganz selten hoch und sie darf, schnall dich an, den ganzen Tag nicht lächeln.
Oh Gott, an der eigenen Hochzeit?
Ist das, ja.
Das ist ja furchtbar.
Und sie tanzt auch nicht mit. Also die Braut ist dann irgendwann spät am Abend, sie musste früh ins Bett gehen, alle anderen haben weiter getanzt und weiter gefeiert. Und ich habe gedacht, also das wäre jetzt nicht mein Land, um eine Hochzeit zu feiern. Aber es ist eben Tradition und es ist anders als bei uns. Und es hat eben dieses, die Braut, muss, die Frau muss bescheiden sein.
Und wahrscheinlich hast du so erstmal gedacht, oh Gott, ist die unglücklich, die Arme. Ne?
Ich habe gedacht, die ist unglücklich, ja. Aber die war überhaupt nicht unglücklich. Ja.
Und jetzt hast du gerade gesagt, die meisten Ehen sind arrangiert. Das heißt, der Vater, wahrscheinlich der Vater, nicht die Mutter, sondern der Vater sucht dann aus, wer Braut oder Bräutigam ist für denjenigen.
Also da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich würde fast meinen, dass da auch die Mütter viel mitzureden haben, dass die Mütter auch solche Deals machen. Das ist, in Kirgisistan sind ja auch viele Ehen vermittelt, also zumindest auf dem Land, in der Stadt natürlich nicht mehr. Das wird auch in Dushanbe, in der Hauptstadt von Tadschikistan, nicht mehr so sein. Ich glaube, dass da schon beide Eltern gucken. Also da haben Frauen ja auch ein Händchen für, ja, ne, zu gucken.
Ja, gut.
Wie könnte das jetzt passen? Und wir waren ja vorher bei der Familie zum Essen, wo die zwei Söhne im Hintergrund gesessen haben, ne? Habe ich ja erzählt, bei dem Haider. Und also da waren ein paar seiner Söhne, zwei seiner vier Söhne waren bereits verheiratet. Seine Töchter waren, glaube ich, auch verheiratet. Und diese zwei Jungs waren noch zu haben. Und ich habe Suro fragen lassen, wie das denn ist, ob er die Bräute für seine Söhne aussucht. Und er sagte, nein, nein, nein.
Sucht er denn die Frauen aus für seine Söhne?
Nee.
Nein. Nee, die dürfen selber.
Also jetzt das Studium, dann die Familie.
Also ist er doch streng?
Da habe ich die Jungs gefragt in der Ecke.
Die da saßen, okay.
Ist er streng? Er? Ist er streng? Schon, oder?
Ja, ja, der Vater bestätigt, ja. Und er hat auch das bestätigt.
Ja, genau, die Jungs haben genickt, haben gegrinst und genickt.
Er war im Balkon, ich hasse schon.
Das ist natürlich eher persönliche Sache. Sie wissen das selbst, sie sind schon erwachsene Leute.
Niki.
Aber natürlich, ich gebe Tipps, Hinweise, väterliche Ratschläge, genau.
Und die werden dann natürlich auch befolgt. Und
natürlich werden die befolgt. Und der war aber so, ich fand ihn so sympathisch, dieses Familienoberhaupt. Der hatte so eine verschmitzte Autorität. Also das ist klar, dass du dem nicht widersprechen würdest, aber er ist auch nicht irgendwie so doof gewesen. Es war so, ja, ich gebe Hinweise, die werden dann befolgt.
Okay.
Ja, keine Ahnung, ob die Jungs dann wen gefunden haben.
Das müsste man jetzt nochmal rausfinden. Ne?
Jemanden, der auch dem Vater gefällt.
Ja. Und es gibt ja in jedem Land eigentlich, ich sag mal so, Anzeichen oder Hinweise dafür, ob eine Frau vor allem schon unter der Haube ist oder nicht.
Mhm.
Gab es sowas auch in Tadschikistan?
Mhm. Es gab was Witziges. Also ich kenne aus vielen Ländern dieses, wenn sie eine Schürze trägt oder wenn sie eine Haube trägt, ja, oder so. Ne? In Tadschikistan erkennst du es an den Augenbrauen. Ist das abgefahren? Die Frauen haben, also dürfen sich nicht die Augenbrauen zupfen vor der Ehe. Oh. Und daran erkennst du, dass ein Mädchen noch zu haben ist, wenn die Augenbrauen einfach so, ich sag mal,
Wuchern
wild wachsen. Ja, aber das kann ja irre schön aussehen. Weißt du, so Brooke Shields. Ach, kennst du gar nicht mehr.
Nee.
Egal. Und selbst wenn sie dann verheiratet sind, dann müssen sie ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, sich die Augenbrauen zu zupfen.
Aha.
Ich habe dann auch zu Hause mal gefragt, aber mein Mann sagte, nee, das kannst du ruhig machen.
Darfst du machen.
Ist mir wurscht.
Finde ich schöner, weil sonst wuchern die ja irgendwann auch zu.
Ja, ich habe jetzt ja nicht so Theo Wein glauben. Aber das ist doch abgefahren, dass du das wirklich an den Augenbrauen erkennen kannst. Und dann habe ich noch zum Thema Augenbrauen was anderes Lustiges gesehen. Auf einem Markt sah ich eine Frau, die hatte wirklich eine durchgehende Augenbraue.
Mhm.
Die nennen sie dort Monobraue, oder ich glaube, wir haben sie so genannt.
Das ist der neue Modetrend.
Mega angesagt in Tadschikistan. Also ja, vielleicht ist das eben auch so ein jungfräuliches Symbol. Ne? Je mehr sozusagen zusammengewachsen ist, umso mehr bist du ja noch unverheiratet.
Ja. Und das zieht dann die Männer an.
Und da wird ein bisschen nachgeholfen. Also da gibt es eine Pflanze, die heißt Usma, eine grüne Pflanze, die schmierst du dir dahin und dann wird das irgendwann wie Henna, stelle ich mir das vor. Und dann wird das irgendwann dunkel. Das heißt, du kannst dem Augenbrauenwuchs optisch nachhelfen.
Der hat ganz tolle Augenbrauen hier. Ist das Mode?
In Mode hast. Mode, ja?
Ja.
Das war die Frau von dem Markt.
Die hat der Kräuter verkauft oder sowas.
Genau.
Ah, aber das wird ja grün jetzt.
Ja.
Und wie lange hält das dann?
Kai mera war damit verstanden. Ich kann da mehr.
Du siehst mir, nee, du siehst mir.
Zwei Tage, also sie sagt das.
Zwei Tage.
Ich muss sagen, was ist
das? Nee, ja, Mona, nee.
Nimmt er das auch?
Das war so ein Typ einfach, der da rumstand.
Nee, nee. Drei Tage, sagt er, sagt das einen Monat.
Du bist doch ein Kerl, du hast doch keine Ahnung.
Du verzeihst mir gar nicht.
Das ist überall das Gleiche.
Das ist schön.
Und auch, das ist auch gesund.
Ja, und es ist wasserfestes Make-up.
Ja.
Muss man mal so sehen.
Geschenk.
Für mich?
Warum?
Zum Schminken?
Kosmetikas. Rahmatkalon.
Das ist ganz irre. Du bekommst wirklich immer was geschenkt. Wenn du sagst, dass dir etwas gefällt, musst du wirklich vorsichtig mit sein, dann bekommst du es geschenkt. Und das war einfach so ein Typ, der rumstand, der sah unsere Dreharbeiten. Das finden die dann schon auch cool, ne? Oh, Kamera, schwupps.
Klar, kommt ja nicht alle Tage vorbei in Tadschikistan, ne?
Genau, da mogel ich mich mal hinten ins Bild rein und dann hat die Marktbesitzerin sozusagen uns das erklärt und gesagt, das hält 2 Tage und er sagt, nee, das hält 3 Wochen oder 3 oder 4 Wochen, hat er gesagt. Und es war natürlich sehr lustig für uns.
Und er hatte aber keine Monobraue.
Der hatte keine.
Nur die Frauen. Mhm. Also wir halten fest, Monobraue ist der neue Modetrend aus Tadschikistan.
Monobraue ja, Hund nein.
Nicht. So viel zum Thema Fettnäpfchen.
Genau. Mir fällt aber noch was ein zu diesem Thema Hund und Kinderlosigkeit. Es gibt in Tadschikistan eine ganz tolle Quelle und diese haben wir nur gesehen, weil wir diesen Umweg wegen der Überschwemmung gefahren sind. Es gibt eine Quelle ganz unten im Süden, Bibi Fotima heißt die. Da läuft heißes Wasser durch den Berg. 40 Grad heißes Wasser strömt durch den Berg und die haben in diese Schlucht quasi so ein kleines Badehaus gebaut. Mhm. Und dort geht man hin, wenn man irgendwelche Krankheiten hat, aber eben auch, wenn man keine Kinder bekommen kann.
Also dann gibt es ja auch was in jedem Land, wo man hinfährt, ja. Dann oder hinpilgert schon fast. Ja. Einmal was, diese heilige See.
Genau, der Glückssee in Montenegro, ja. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau, also das ist natürlich klar, Kinderlosigkeit muss bekämpft werden. Und dann denkt man sich alle möglichen Dinge aus. Und muss man ja auch sagen, der Glaube daran macht einen ja vielleicht auch locker, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also diese Quelle ist einfach, wenn man nach Tadschikistan reist, ist das wirklich ein Ort, wo ich sagen würde, da musst du hin. Das ist so toll. Und auch dort sind wieder Männer und Frauen getrennt, logischerweise. Da gibt es dann immer einen Slot für die Frauen, 1 Stunde. Und dann zur nächsten Stunde dürfen die Männer alle rein. Und die stehen alle schon auf der Treppe aufgereiht, haben ihr Handtuch über dem Arm. Und dann, wenn du dann dran bist, gehst du da rein. Das hat also der Vorraum, das ist wirklich so wie so ein Hallenbad aus den 80ern. Hast du so Spinde, wo du deinen Krempel rein. Ist auch schon schön feucht, alles irgendwie, ne? Also so wie so ein wohlbenutztes Schwimmbad. Und dann,
schön der Fußpilz auf dem Boden.
Ach, ist alles Natur. Also das war wirklich, das ist jetzt echt aus dem Nähkästchen. Wir mussten uns ja überlegen, wie können wir da jetzt reingehen und unser Team uns filmen. Mhm. Und dann haben wir das so ausgefuchst, uns überlegt, dass der Michael und der Stefan, also Kamera und Ton, schon reingegangen sind in dem Männerslot und dann aber nicht mit rausgegangen sind. Also das war auch besprochen, okay. Dürfen wir das so machen? Ja, wäre okay. Und dass dann aber nicht mit uns noch andere Frauen mitgehen, sondern nur wir beide. Und dann haben die beiden sich sozusagen dahingestellt und gewartet. Suru und ich haben uns umgezogen, haben uns dann schön mit einem Sarong bedeckt.
Hatte Suru wahrscheinlich alles auch dabei in ihrem großen Koffer, ne?
Ja, hatte sie dabei. Ja, tatsächlich. Sie hatte alles dabei.
Natürlich.
Und dann haben wir uns sehr würdevoll in diese Quelle begeben, in dieses heiße Wasser. Und erst dann hat das Team sich umgedreht, um uns zu filmen. Also was mir auch wichtig war, mir kann es wurscht sein, ich gehe ja auch in die Sauna, aber Suru ist in ihrem Land und da muss man von ausgehen, wenn du eine Reportage aus Tadschikistan drehst, dann wird jeder in Tadschikistan diese Reportage sehen. Jeder guckt sich das an, jeder trickst irgendwie seinen VPN aus und guckt sich das dann an. Und das war mir wichtig, dass das nicht doof ist irgendwie. Und da hat sich der Michael auch sehr Mühe gegeben. Ich habe dann aber hinter im Schnitt so herzlich gelacht. Also es gibt eine Aufnahme von mir, wo er einfach, weil wir unten im Wasser waren und er stand oben am Rand, hatte der jetzt wirklich die Vogelperspektive. Und wenn das klares Wasser ist,
dann sieht man ja alles.
Siehst du natürlich alles. Und das haben wir dann alles rausgeschnitten. Okay.
und vernichtet. Das gibt es auch nicht mehr.
Nicht im Archiv noch?
Da nein, noch mal nein, 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 so. Nein. Das Rohmaterial ist vernichtet worden und das ist, aber man sieht uns trotzdem in dieser, also in dieser Quelle, man sieht unsere, ne, unsere Köpfe ja. aus dem Wasser rauskommen und es war ganz, ganz irre.
Viele Leute, auch die Männer und Frauen, kommen hier, um zu baden, zu besuchen. Aber besonders kommen Leute, die keine Kinder haben. Sie wünschen, dass das Kind zu haben.
Ach, die kommen hier hin?
Ja.
Und das hilft?
Das, also die Leute, die hier sind, die Einheimischen, hoffen darauf.
Sie hoffen es?
Sie hoffen.
Okay.
Ist doch sehr diplomatisch formuliert,
ja,
oder?
Sie hoffen darauf.
Ja, so ist es.
Hoffnung darf man immer haben. Und dann wart ihr im Wasser.
Und dann waren wir im Wasser.
Oh, ist ganz heiß.
Es war wirklich heißes Wasser. Wenn du dir eine Wanne einlässt und du steigst da rein und die hat 38 Grad, dann ja. denkst, ziehst du ja schon so die Luft ein. Ja. Das waren jetzt 40 Grad. Ganz wunderbar. Also da wäre ich gerne länger drin geblieben.
Aber ihr musstet dann wahrscheinlich irgendwann raus, weil die Männer schon wieder Schlange standen.
Weil die Männer, ja, genau, weil die Männer Schlange standen. Und du hast ja eben das mit dem Fußpilz gesagt, mhm. ne? Nico.
Ja, ich erinnere mich, wie wir früher im Schwimmunterricht dann immer ja. die Füße so abspritzen mussten mit irgendwelchen Chemikalien, die dann da ja. unten rauskamen aus einer Drüse.
Also wir sind mit Badelatschen bis zum Wasserrand gegangen und dann bist du ja in einer natürlichen Grotte und das ist die ganze Zeit frisches Wasser, weil es ja durch den Berg durchströmt. Da kann sich überhaupt nichts bilden.
Ach so.
Also da glaube ich wirklich, da bin ich von überzeugt, dass das Wasser wirklich top war.
Ja, ja, also absoluter Geheimtipp.
Und ich meine, guck mich an, ich bin knackfrisch.
Ja, du hast, glaube ich, keinen Fußpilz.
Weil ich damals,
so süß nicht so aus.
Ich habe auch keinen Fußpilz. Herrlich.
Okay,
ja, und wir waren sauber. Ach, das könnte ich sogar auch noch erzählen, jetzt, wo wir nämlich jetzt gerade beim Wasser sind. Etwas sehr Lustiges, was man auch wahrscheinlich eher auf dem Land erleben wird, wenn man dort mal duschen möchte. Dann gibt es eine sehr lustige Konstruktion und zwar kriegt man einen Eimer, der wird über Wasser heiß gemacht, wie mit so einem, ja, das wie so ein Heizdraht, also wie so ein, mit einem Tauchsieder, also entweder wird der von unten heiß gemacht oder ja. die hängen den Tauchsieder oben rein in den Eimer und dann nimmst du eine Plastikkelle und schüttest dir das Wasser über und so wird geduscht, also so wird auf dem Land geduscht,
so
genau.
Bisschen.
Wenn du kein fließendes Wasser ja. hast, wird es halt so gemacht. Fand ich total abgefahren.
Also es ist schon eher ein ärmliches Land, nehmen wir mit Tadschikistan, aber ein Land, was dich trotzdem begeistert
ja,
hat, ne? Oder gerade deswegen vielleicht auch.
Es hat mich unglaublich berührt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht ist es die Gastfreundschaft, vielleicht weil die Menschen so freundlich sind, weil so viele lächeln. Es gibt so ein Sprichwort, 40 Tadschiken teilen sich eine Rosine. Und das finde ich irre berührend. Und als wir unten in dem Wachan-Korridor waren, also da hat es mir sowieso am allerbesten gefallen, bei dem Haider dann zu Hause, in dieser Familie, da wurde dann irgendwann Musik gemacht.
Ja.
Das machen die vor allem dann, wenn ausländische Gäste da sind. Und es war aber trotzdem ganz toll zu sehen. Da waren Kinder, ich glaube das Jüngste war 2 Jahre alt, das Älteste war 19. Und die haben mit den 2 Söhnen, die noch Single waren,
wo der Vater Tipps gibt.
Genau, haben die musiziert und gesungen. Ach, guck mal, da hört man das. Willkommen. Und Memon ist der Gast.
Und dazu wurde wahrscheinlich getanzt, oder?
Und dann, genau, dann kamen die Kinder rein und man tanzt. Die haben so weiße, lange Gewänder angehabt und Kopfbedeckung. Und sie waren alle auf Socken.
Aha.
Die haben so dicke, gestrickte Wollsocken mit Mustern. Und diese Wollsocken gehen so ungefähr bis zum Knie. Und das ist auch so das Top-Souvenir, was man mitbringen muss.
Hast du welche mitgebracht?
Nein, leider nicht. Aber nächstes Mal bringe ich
okay.
dir. Aber ich hätte dir solche Sachen. Genau, und trinken, gießen den Tee dreimal zurück in die Kanne.
Und essen Suppe mit den Händen. Also das ist so ein bisschen, hier hören wir es ja gerade noch.
Das ist jetzt gerade eine
das Leben
Achtjährige.
Auf dem Land, ne?
Ja.
Ja, eine Achtjährige.
Ja,
ist das,
ne? Die singt, ja.
Warst du denn auch mal in den Städten? Also Usbekistan, erinnere ich mich, hast du ja ganz toll beschrieben, wie prachtvoll die Gebäude in den Städten da auch sind, Samarkand und so weiter, wo wir da drüber gesprochen hatten. War das in Tadschikistan auch so ein bisschen so?
Also die Hauptstadt Duschanbe hat mir so mittelgut gefallen, aber wir waren in Khujand und das ist so eine alte Seidenstraßenstadt, die ist so kurz vorm Grenzübergang nach Usbekistan und die war irre schön. Da gibt's eine große Moschee mit so einer leuchtend grünen Kuppel, so grün-blau, perlmuttig. Da gibt es einen riesigen Bazar, der heißt Donnerstagsbazar, obwohl er jeden Tag stattfindet. Und das ist so ein Ort, der ganz magisch war. Aber die Hauptstadt, das ist ja oft so, in den Hauptstädten hast du dann so ein bisschen sowjetisch geprägte Architektur auch. Das sind halt alles ehemalige Bruderstaaten und ich glaube, dass da die ehemalige Sowjetunion auch einfach vermutlich investiert hat. Das weiß ich aber nicht genau.
Aber Julia zieht aufs Land.
Ja.
Das nehmen wir mit. Was nimmst du persönlich mit aus Tadschikistan?
Ich glaube, ich nehme mit dieses Teilen. Das, was man hat, zu teilen. Und wenn es nur eine Rosine ist, dann wird sie auch geteilt. Und das, wenn du etwas hast, du kriegst Besuch und du hast eigentlich nur noch ein Brötchen, dass du das, ich mache das mit Kuchenstückchen, fällt mir gerade auf, dass du das dann achtmal durchteilst, dass es aussieht wie so ein Mini-Kuchen.
Ja, und dass du jedem was anbieten kannst.
Ja, und jeder kann sich was nehmen und jeder hat was in der Hand und jeder fühlt sich irgendwie willkommen. Ich glaube, das ist was ich mir aus Tadschikistan mitgenommen habe. Okay. Eine große Freundlichkeit, eine große Höflichkeit und so was sehr bescheiden Herzliches. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Also Suhr hat uns bis zur Grenze gebracht und dann mussten wir zu Fuß alleine über die Grenze weiter nach Usbekistan laufen und da sind wir uns um den Hals gefallen und es gibt noch so was Nettes, wenn man jemanden gern hat, dann sagt man den Vornamen und hängt einen John hinten dran. Also sie war für mich immer Suhr John und ich war Julia John.
Julia John.
Julia John. Das hörst du auch im Iran zum Beispiel auf Persisch. Die Sprache ist sowieso dem Farsi sehr ähnlich. Und dann sagt man Julia John oder ich würde Nico John sagen. Mhm. Ja, und schwupps waren die 2 Wochen rum. Das ging viel zu schnell.
Jetzt heißt es Abschied nehmen.
So schnell?
Ja. Ich möchte nicht von dir Abschied nehmen, Julia John.
Julia John,
sehr schnell, ja? Komm gut nach Hause.
Du auch.
Bis bald und komm mich besuchen. Danke, und danke für alles. Danke für dein
Wunder. Suchen Sie uns noch, kommen Sie wieder zu uns nach Tadschikistan.
Sie sieht dich immer, ne?
Ja. Und was soll ich noch sagen?
Du sollst mich nicht siezen.
Das ist höflich.
Ja, du bist du. Du bist in meinem Herzen. Okay.
Und du bist in meinem Herzen.
Ja. Rahmat, du bist so. Dir auch herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, genau.
Und Rahmat hat sie gesagt.
Rahmat heißt Danke oder Rahmatikalon heißt, nee, ich habe das, glaube ich, gesagt.
Oder so.
Egal. Also, Rahmat heißt Danke. Wenn man sehr höflich sein will, sagt man Rahmatikalon. Nico John.
Rahmat Julia John.
Khush omadet. Herzlich willkommen.
Wie immer der Hinweis, dass es den Film, den Julia in Tadschikistan gedreht hat, natürlich in der ARD-Mediathek gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter, ostwärts, diesmal ins Baltikum, nach Estland, Lettland und Litauen. Julia wird uns erzählen von einer kleinen Spaßrepublik mitten in Vilnius, von einem sensationellen Mittelalterrestaurant in Tallinn und von ihrem Besuch in einem alten Sowjetbunker. Also, bis in 2 Wochen. Aber Julia hat erstmal noch einen Tipp für euch.
Ja, ich habe noch einen Tipp. Und zwar gibt es einen Podcast, der nennt sich Meine Challenge von meiner Kollegin Daniela Schmidt, die Dani. Die sucht sich immer wieder neue Herausforderungen, die sie zu meistern versucht. Zum Beispiel Schlafentzug, Ängste überwinden, nur noch von Flüssignahrung leben. Also so Sachen, die ich auch kenne. Aber im Unterschied zu mir guckt sie sich das zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Forschung an und liefert dann dazu sozusagen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das ist absolut hörenswert. Meine Challenge gibt's in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.